fm.de oder Ulm 938-6284.
Hallo bei der Plattform auf Free FM. Mein Name ist Carmen Santiago und heute geht's um das Thema im weitesten Sinne Armut, die Ulmer Tafel, das Übernachtungsheim für Obdachlose in Ulm. Und es sind zwei Personen da, die sich da besonders gut mit auskennen. Und das ist zum einen Claudia Steinhauer. Du bist Abteilungsleiterin für soziale Dienste. Und zum anderen Karin Ambacher, Leiterin des Übernachtungsheims. Hallo.
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 Das sind jetzt natürlich kurz gesagt, aber da steckt ganz viel dahinter. Emotion, Inhalt, was man da so sieht. Wie seid ihr denn zu dem Beruf gekommen, den ihr habt? Also Claudia, du bist Abteilungsleiterin soziale Dienste, sprich auch fürs für die Ulmer Tafel zuständig. Wie ging dein Weg bis zur Ulmer Tafel?
Also ich habe vor 29 Jahren beim Deutschen Roten Kreuz angefangen und bin dann langsam in alle Abteilungen reingewachsen, beziehungsweise habe dann mit der Zeit auch viele verschiedene Angebote aufgebaut. Und vor 19 Jahren haben wir begonnen, die Ulmer Tafel aufzubauen. Das heißt, ehrenamtliche Kochen im Übernachtungsheim, ein warmes Abendessen für Wohnungslose. Und daraus hat sich dann auch der Ulmer Tafelladen entwickelt, weil wir ja immer wieder mehr Lebensmittel bekommen haben, als wir verkochen konnten. Und so hat sich dann von einem, dem ersten Tafelladen in Ulm, noch 5 weitere hier im Alb-Donau-Kreis entwickelt.
Und du, Karin, du bist die Leiterin des Übernachtungsheims in der Frauenstraße hier in Ulm.
Ja, ich wollte vor 23 Jahren unbedingt nach Ulm, okay. Weil ich hier ein paar Freunde hatte. Und dann war halt zufällig diese Stelle frei und dann habe ich mich beworben und habe diese Stelle gekriegt und wusste eigentlich gar nicht richtig, auf was ich mich so einlasse. Aber man wächst im Laufe der Zeit an seinen Aufgaben und man lernt auch immer mehr dazu. Das ist im Umgang mit Menschen, aber auch im Umgang mit Personal und mit Ehrenamtlichen. Und ich kann sagen, ich glaube, ich mache es immer noch gerne, manche Tage nicht so gerne, aber eigentlich ist es schon okay.
Du sagst, du hast nicht gewusst, auf was du dich da einlässt. Also Obdachlose, Übernachtung, ja, da ist man ja jetzt nicht ganz unwissend, oder? Also da gibt es ja auch viele... Ich nenne es jetzt schon mal Vorurteile, mit denen man da so konfrontiert wird im Leben. Hast du einfach gedacht, egal, ich gehe dahin?
Nein, man weiß einfach nicht, was es heißt, eine, sagen wir jetzt mal, Übernachtungsheimleitung zu machen. Das heißt, die Verantwortung zu übernehmen als Chef in so einem Haus oder Chefin jetzt in dem Fall. Und man weiß, denke ich, auch nicht, was es eigentlich heißt, mit diesem Thema Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit konfrontiert zu werden. Weil dahinter stecken ja ganz, ganz viele Einzelschicksale und einzelne Menschen, die zum Teil ja doch sehr lange und schwierige Lebensgeschichten haben und sehr, man kann auch sagen, Leidensgeschichten zum Teil.
Wie viele Betten umfasst das Übernachtungsheim ungefähr?
Wir haben 30 Betten im Übernachtungsheim und sind im Regelfall grundsätzlich so zu 2/3 belegt. In Spitzenzeiten natürlich auch ganz voll. Wobei jetzt dieser Winter ist relativ human und angenehm. Und von daher gesehen haben wir unsere 2/3-Zahl ist gut. Wir sind gut belegt, aber nicht überbelegt.
Aber es ist schon jahreszeitabhängig. Also
meistens ist es jahresabzeitabhängig. Das heißt, wenn es wirklich kalt wird, dann kommen einfach noch mehr.
Also sprich, das heißt, der Durchschnittsobdachlose denkt, naja, wenn es warm genug ist, schlafe ich lieber auf der Straße anstatt im Übernachtungsheim.
Nein, es gibt vereinzelte Obdachlose, die lieber auf der Straße schlafen als im Übernachtungsheim. Bloß wenn es richtig kalt wird, haben die da auch keine Lust mehr drauf und dann kommen sie.
Okay, also es gibt einen Grundstock, ja, sage ich mal, und dann nach oben auf. Claudia, du bist bei der Ulmer Tafel, bist dafür zuständig. Ja. Wie viele Leute kommen denn da so vorbei?
Also wir müssen jetzt unterscheiden zwischen der Ulmer Tafel. Unter Ulmer Tafel verstehen wir immer das Kochen für Obdachlose.
Okay.
Und in dem Bereich haben wir ca. 30 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die treffen sich jeden Tag so um 15 Uhr und kochen dann ein gemeinsames Abendessen. Das ist immer ein 4-Gänge-Menü für ca. 30 Personen auch. Und da haben wir im letzten Jahr 4.600 Essen gekocht. Und dann muss man eben unterscheiden zwischen dem Tafelladen, Ulmer Tafelladen, wo wir Lebensmittel abholen bei den Supermärkten, die kurz vorm Verfallsdatum stehen und die dann dort zu einem ganz günstigen Preis weitergegeben werden. Und in dem Bereich haben wir ca. 80 Ehrenamtliche und hatten letztes Jahr 37.000 Kundeneinkäufe an ca. 250 Tagen, weil wir haben 5 Tage die Woche geöffnet, immer nachmittags zwischen 14 und 17 Uhr.
Wie wird das registriert? Über eine Karte oder wie wird festgestellt, wie viele Leute waren einkaufen im Ulmer Tafelladen?
Die Leute, die zahlen ja für die Lebensmittel, die sie bekommen. Und das heißt, wir haben eine Kasse. Und wenn wir abends den Kassenabschlag machen, dann können wir ganz genau sehen, ob wir 150 oder 200 Kunden an dem Tag hatten. Und das wird dann zusammen addiert. Und deshalb stimmt es auf die Zahl genau. Wir müssen nichts schätzen.
Es ist ja öfter in der Kritik auch, dass das entwürdigend ist, in der Tafel, im Tafelladen einzukaufen, weil dann bekommt man da eben so vorgefertigte, gepackte Tüten.
Ja. Ja, Baden-Württemberg hat hier eine Sonderrolle. Also wir gehören ja auch zum Bundesverband Deutsche Tafel. Und in Baden-Württemberg ist es so, und das ist das einzige Bundesland, wo es so gehandhabt wird, dass die Lebensmittel in einem Art Tante-Emma-Laden oder Supermarkt angeboten werden, in Regalen, in Kühlregalen mit Selbstbedienung. Die Leute haben einen Korb, die können sich aussuchen, was sie kaufen möchten und das kostet auch was, aber einen ganz kleinen Preis. Also beispielsweise ein Joghurt kostet 10 Cent, es ist egal, ob das jetzt ein hochpreisiger Bio-Joghurt ist oder ein günstiger, jeder Joghurt kostet 10 Cent bei uns zum Beispiel. Und das hat natürlich den Vorteil, dass die Kunden sich als Kunden fühlen, weil sie auch selbstbestimmt einkaufen können, und zwar das, was sie einkaufen möchten. Und in allen anderen Bundesländern werden quasi Tüten gepackt und die geben dann 1 oder 2 Euro Spende. Und das hat dann natürlich zur Folge, dass die dann auch Sachen in der Tüte finden, die sie gar nicht essen möchten, auf die sie vielleicht allergisch reagieren. Oder wenn es Muslime sind, dass dann Schweinewurst drin ist und so weiter. Und wir sind da sehr standhaft geblieben in Baden-Württemberg und haben gesagt, das entspricht nicht der Menschenwürde. Wenn man schon ein wenig Geld hat, dann soll man trotzdem ja noch würdevoll einkaufen können und sich als Kunde selbstbestimmt fühlen können.
Kostet dann aber unterm Strich mehr im Laden, wenn ich die Sachen einzeln bezahle?
Das kostet unterm Strich mehr, aber ich habe dann die Sachen in der Tüte, die ich wirklich essen möchte. Und unterm Strich kann es dann sogar günstiger sein, als wenn ich für eine fertig gepackte Tüte 2 Euro gebe und die Hälfte dann nachher wegschmeißen muss, weil ich das gar nicht essen will. Ja.
Wer entscheidet denn, welches System umgesetzt wird? Also die gepackte Tüte oder der Einzelkauf? Wer ist dafür zuständig, das zu entscheiden?
Also wir in Baden-Württemberg, wir sind uns alle einig, wir sind auch im Landesverband Baden-Württemberg zusammengeschlossen, dass wir dieses System so umsetzen. Und jeder neue Tafelladen, der dazukommt, der sieht es ja, indem er auch in einem anderen Tafelladen hospitiert. Und es ist einfach logisch und menschenwürdig, das nach diesem Konzept zu machen.
Also es wird nicht auf Landesebene vorgegeben?
Da fragen Sie mich jetzt zu viel, ob das wirklich eine Vorgabe ist, weil wir haben uns da nie drüber Gedanken gemacht, weil es einfach für uns völlig klar war, wir machen das so, weil das auch das ist, was unseren Rotkreuz-Grundsätzen entspricht.
Ja. Also es geht ja viel auch um das Thema Würde, steht dann im Vordergrund.
Ja. Würde, Selbstbestimmung, ja.
Aber ist es nicht so auch, dass eben durch die Übernachtungsmöglichkeit, die immer gegeben wird, oder um das entweder die Tafel, also die Zugabe von warmen Essen, dass da Obdachlose Zugang zu haben, beziehungsweise bei der Ulmer Tafel günstig einkaufen zu gehen. Tut das auch nicht irgendwie verfestigen, diese Armut, dass man dann sagt, dass die Leute dann sagen, nee, da muss ich mich ja gar nicht bemühen, weil ich habe ja eine Übernachtungsmöglichkeit, ich habe ja Zugang zu Essen. Ist es dann nicht etwas, was auch Würde nimmt?
Also ich denke, wenn man jetzt sagen würde, 100 Kunden von uns werden am Tag mit warmem Essen versorgt und müssen das selber nicht mehr machen, dann denke ich, kann man darüber diskutieren. Aber in dem Fall ist es ja so, es ist ja eigentlich nur die Zielgruppe der Wohnungslosen, die bekocht wird. oder ehemalige Wohnungslose, die jetzt irgendwo in einem Zimmer untergekommen sind und gar keine Kochmöglichkeiten haben. Und dann davon Verfestigung zu reden, ja, macht nicht unbedingt Sinn. Und deshalb finde ich ja gerade, dass dieses System Baden-Württemberg nicht verfestigt, weil ich ja die Wahlmöglichkeit habe und dann auch die besten Voraussetzungen habe, auch selber kochen zu können. Ja, und das habe ich ja in anderen Bundesländern nicht, wenn ich die fertig gepackte Tüte habe.
Ja, die muss ich ja dann auch kochen, verkochen
ja,
irgendwie.
Ja, vielleicht ist dann auch gerade nicht das drin, was ich kochen will. Ja,
ja. Da ist halt, stellt sich die Frage, wie viel eigener Wille und wie viel eigenes Zutun. Also ich kann ja auch nicht jetzt erwarten, wenn ich in einem Laden etwas sehr günstig kaufe, also ich meine jetzt nicht die Tafel, sondern zum Beispiel in einem Kleidungsladen, kaufe ich da ein T-Shirt ziemlich günstig, sagen wir für 5 €, dann kann ich auch nicht erwarten, dass es 10 Jahre hält. Und wenn ich nichts dafür zutue, dass ich mir das kaufen kann, was ich möchte, dann muss ich ja irgendwie auch damit leben, wenn ich nicht genau das bekomme, was ich will. Oder?
Also ich meine, die Leute müssen natürlich was zutun. Die Leute müssen erstmal überhaupt im Tafelladen einkaufen zu können, zur Stadt Ulm gehen und müssen dort einen Nachweis erbringen, dass sie arm sind. Ja?
Okay.
Das ist zum einen, denke ich, sicher auch mal erstmal eine psychische Überwindung, sowas zu machen, ja. Und zum einen muss ich diesen Weg tun. Und dann muss ich letztendlich auch zum Tafelladen gehen und muss dort warten, ja, weil es ist jetzt nicht so, dass ich da rein kann wie beim Norma oder beim Lidl oder sonst wo, da gehe ich einfach hin und gehe einkaufen, sondern da gibt es Regularien, weil es einfach man muss das irgendwie ein bisschen kanalisieren, diese Kundenströme, die nicht so einfach zu überwinden sind. Also jetzt davon Verfestigung zu sprechen, weil Leute vielleicht die Möglichkeit haben, mit ihrem wenigen Geld, was sie haben, doch relativ viel Gemüse zu kaufen, ja, finde ich dann nicht ganz in Ordnung. Ja, die müssen was dafür tun, dass sie da hinkommen. Man trägt sie nicht hinterher. Mhm. Ja?
Was sind denn die Voraussetzungen, um Zugang zum Tafelladen zu bekommen? Also ich gehe zur Stadt Ulm, was muss ich dann da vorweisen?
Also in Ulm gibt es ja die sogenannte Lobbycard. Und wer beispielsweise Hartz IV bekommt oder Wohngeld oder Grundsicherung, hat Anspruch auf diese Lobbycard. Und die Lobbycard berechtigt ja jetzt nicht nur zum Einkauf im Tafelladen, sondern es gibt noch eine Vielzahl von anderen Vergünstigungen, die man damit bekommen kann. Und ja, ich vergleiche es immer damit, andere Leute sind froh, wenn sie eine Metrokarte kriegen, die kriegt auch nicht jeder, ja. Und diese Lobbycard, die hat die Form von einer kleinen Scheckkarte und ist auch in dem Sinne auch jetzt nicht diskriminierend, ja, sondern man zeigt es vor und ist froh drum, dass man noch andere Vergünstigungen kriegen kann.
Also und die wird dann quasi geprüft im Tafelladen, also muss diese Lobbycard vorweisen?
Ja, die muss jeder vorweisen, wenn er an der Tür steht und reinkommt. Und zusätzlich haben wir noch ein Zeitkartensystem, weil wie gesagt, wir haben 3 Stunden offen. In den 3 Stunden haben wir zwischen 150 und 200 Kunden. Und ohne Zeitkartensystem würden die alle gleichzeitig um 14 Uhr dastehen, weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Und am Anfang ist die Auswahl am größten. Und es ist immer so im Halbstundentakt, dann hat der Erste von 14 Uhr bis 14.30 Uhr eine Karte. Wenn er dann kommt, gibt er die an der Tür ab, bekommt für den nächsten Einkauf eine 14.30 Uhr bis 15 Uhr Karte. Und so ist es ein rollierendes System und jeder ist mal Erster und jeder ist mal Letzter. Und so ist es auch dann ziemlich gerecht mit dem Einkaufen. Einmal kann man aus dem Vollen schöpfen, am Schluss nicht mehr, aber dann hat man am Schluss wieder den Vorteil, dass zum Beispiel Dinge verschenkt werden, die am Anfang noch was kosten, damit wir es am nächsten Tag nicht entsorgen müssen. Also ich denke, es hält sich die Waage, bloß dass die Auswahl am Anfang dann schon größer ist.
Wir sind dann gleich zurück bei der Plattform. Dann geht es ein bisschen darum, wo bekommt ihr von der Tafel die Lebensmittel her, beziehungsweise fürs Kochen dann im Obdachlosenheim?
Ja.
Kommt dann gleich hier auf FreeFM auf der 102,6. Zu zurück auf der 102,6 auf FreeFM. Bei der Plattform heute zu Gast sind Claudia Steinhauer und Karin Ambacher. Beide sind sehr engagiert im sozialen Bereich, zum einen mit der Ulmer Tafel bzw. dem Ulmer Tafelladen, zum anderen mit dem Obdachlosenheim in der Frauenstraße hier in Ulm. Und ich möchte jetzt mal kurz bei dir, Claudia, bleiben. Eben, du bist Abteilungsleiterin Soziale Dienste und eben für die Ulmer Tafel bzw. den Ulmer Tafelladen zuständig. Woher bekommt ihr denn die Lebensmittel, die ihr dort verkauft, so kostengünstig?
Im Grunde genommen von allen Supermärkten in der Region.
Wie läuft das ab? Ist da mal jemand hergegangen und hat an allen Türklinken gerüttelt und gesagt, hier oder?
Ja, also wir haben einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der macht ausschließlich Warenakquise und sogenannte Spenderpflege. Das heißt, er geht regelmäßig bei den Spendern vorbei, fragt, ob alles in Ordnung ist, ob es gut funktioniert mit der Warenabholung, was meistens der Fall ist, oder wenn es mal Probleme gibt, dass er dann auch einfach der Vermittler ist und dann das Gespräch sucht, so dass wir jemanden haben, auf den wir uns verlassen können, aber dass auch die Supermärkte wissen, wenn vielleicht mal was nicht ganz rund läuft mit uns als Tafelladen, dann haben sie auch einen Ansprechpartner, der dann auch zuverlässig kommt und das regelt. Und das ist auch wirklich von großem Vorteil, weil ich war jetzt kürzlich bei einer Sitzung mit anderen Tafeln und ich sehe, dass da andere sehr große Probleme haben, Waren zu bekommen. Und es ist einfach unabdingbar, dass man so eine Akquise macht. Es gibt immer wieder vereinzelte Spender, die dann auf uns zukommen, aber das ist dann eher die Ausnahme. Und ich meine, mittlerweile haben wir natürlich einen festen Spenderstamm.
Es ist ja so, dass in diesem Tafelladen die Lebensmittel quasi ankommen, die der normale Supermarkt weggeworfen hätte.
Ja, wobei ich dann auch sagen muss, wir unterliegen natürlich den gleichen Hygienebestimmungen wie alle anderen Läden auch. Deshalb, ich habe ja vorhin gesagt, wir verkaufen unsere Lebensmittel. Das hört sich dann immer ganz schlimm an, sodass wir jetzt dann noch Geld wollen von den Kunden. Aber wir haben natürlich auch Kosten. Zum Beispiel, wir müssen auch sicherstellen, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird, wenn wir die Ware abholen. Das heißt, wir brauchen Kühlfahrzeuge und ein Kühlfahrzeug kostet uns mindestens 32.000 Euro. Und wir haben 4 Kühlfahrzeuge im Einsatz, dann können Sie sich ausrechnen, was das kostet und dann auch an Sprit, Versicherung und so weiter.
Ja. Wie sind diese Kühlfahrzeuge zum Beispiel finanziert? Woher kommen also diese 120.000?
Ja, also das letzte Kühlfahrzeug, was wir letzte Woche übergeben bekommen haben, 8.000 Euro von den 3 Ulmer Lions Clubs. Und dann gibt es noch eine Stiftung Live, nennen die sich. Die haben sich zum Ziel, die arbeiten mit Lions Clubs deutschlandweit zusammen. Und den Betrag, den die Lions spenden, wird von der Stiftung Live verdoppelt. Das heißt, wir haben 16.000 Euro Zuschuss bekommen und die anderen 16.000 Euro finanziert das Rote Kreuz quasi über die Einnahmen, die wir aus dem Tafelladen haben. Und dafür brauchen wir auch einfach Geld, sonst können wir die Rahmenbedingungen nicht sicherstellen.
Aber es ist schon so, dass eben diese Läden dann, wo die Lebensmittel abgeholt werden, diese abgelaufenen oder gerade an der Grenze vom Datum her, diese Lebensmittel halt zur Seite nehmen und dann übergeben. Also es ist nicht so, dass jetzt jemand, ein Beauftragter von der Tafel neben der Mülltonne steht und da die Sachen rumfischt.
Nee, das hat alles seine Ordnung. Es gibt ja sogenannte Thermoboxen. Also wir sichern uns doppelt ab, einmal mit den Kühlfahrzeugen, aber auch mit Thermoboxen als Transportmittel. Und wir geben leere Thermoboxen in den Supermärkten ab, die werden dann gefüllt und wir tauschen die dann wieder aus, volle gegen leere. Und dann haben wir die Kühlware schon mal in Thermoboxen und die Thermoboxen kommen in das Kühlfahrzeug, sodass wir wirklich auf der sicheren Seite sind, weil wir haben ja dann schon mit kritischen Lebensmitteln zu tun. Und ich muss sagen, jetzt machen wir es seit 16 Jahren oder 17 Jahren und es ist eigentlich noch nie was vorgekommen. Ja.
Wie ist denn das mit so einem Joghurt? Angenommen, der ist jetzt bis heute, bis zum 5.2. haltbar.
Ja.
Jetzt wird der gespendet.
Ja.
Bis wann wird der dann noch verkauft?
2-3 Tage. Ja. Und wenn wir jetzt große Mengen bekommen, weil nochmal auf die Frage, wo wir Lebensmittel herbekommen. Also wir bekommen einmal hier aus der Region, dann sind wir aber auch in Baden-Württemberg so organisiert, dass wir 4 große Logistikzentren haben über den Landesverband der Tafel, die dann auch gut im Land verteilt sind. Und unser Logistikzentrum, wo Ulm dazu gehört, ist in Aalen, also Logistikzentrum Ostalb. Und wenn jetzt ein Hersteller größere Mengen, also palettenweise was spendet, da wäre ja jeder einzelne Tafelladen überfordert damit und der Bedarf ist ja gar nicht da. Und deshalb haben wir vor ein paar Jahren in Baden-Württemberg Logistikzentren eingerichtet. Und wenn jetzt eine Firma palettenweise Joghurt spendet, dann kommt es dorthin. Und dann geht es wieder in die Region rein an Verteilertafeln. Ulm ist beispielsweise eine Verteilertafel, wo dann noch 8 andere Tafeln dranhängen. Und wir holen dann die Lebensmittel dort ab. Und so haben wir dann auch immer ein gutes Angebot.
Was bewegt denn Großproduzenten da palettenweise zu spenden? Da machen die ja Verlust.
Das bewegt die zum Beispiel, dass die ins Ausland, also beispielsweise hatten wir schon Joghurt, der war in ungarischer Sprache. Ja, das heißt, der war für den Export produziert, war auch noch haltbar, aber durch diesen langen Transportweg doch nicht mehr so lange haltbar wie der Käufer das dann in dem Land jetzt erwartet hätte und deshalb, oder es gibt ja einfach genügend Überproduktion bei uns.
Gibt's, aber die landen ja dann im Kübel, wie man weiß.
Ja, nein,
weiß.
Nicht alle. Ja. Also es gibt ja dann auch Firmen, die es nicht in Kübel schmeißen, sondern die dann einfach sich an den Landesverband der Tafeln wenden und sagen, okay, wir haben so und so viel Paletten, jetzt Wurst oder Käse oder was auch sehr beliebt ist, Tortellini.
Aha, okay.
Und dann haben wir dann eine Wurstschwemme, Joghurtschwemme oder Tortellinischwemme. Und ja, dann...
War das auch zum Beispiel letzten, nenn's mal Hype, als dieser Lasagne-Skandal durch die Presse ging, wurde dann ganz viel Lasagne palettenweise gespendet oder?
Wir haben das nicht angenommen.
Okay.
Wir hatten eine Grundsatzentscheidung gefällt, dass wir das nicht annehmen.
Ja. Weil?
Weil es nicht deklariert war. Und ja... Ich denke, das hat auch wieder was mit Würde zu tun, dass das, was die einen nicht essen wollen, ja, man den anderen auch nicht zumuten kann, auch wenn es in Ordnung war.
Einfach weil, ihr habt ja eben gesagt, es steht nicht drauf.
Es war nicht deklariert,
und
ja.
Und deswegen nehmen wir das da nicht an. Mhm. Aber ist das auch nicht, also mit der Würde und so kann ich nachvollziehen, ja. Auf jeden Fall. Aber da sind ja Leute, die sind arm dran und die brauchen was zu essen. Ist es denn dann richtig, so eine große Menge abzuweisen? Ich meine, es kann ja auch jeder dann in diesem Tafelladen bestimmen und sagen, okay, ich nehme dieses Pferdefleisch in Kauf. Nein, ich nehme dieses Pferdefleisch nicht in Kauf. Ist ja keiner gezwungen, das zu kaufen. Mhm.
Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte das damals auch mit der fehlenden Deklaration zu tun.
Also nochmal, ich meine, jetzt muss ich jetzt mal nochmal dazu was sagen, und zwar hat es wirklich was mit Würde zu tun. Es gab einen Riesenskandal und die Leute, die wenig Geld haben, sind deswegen nicht unsensibel und auch nicht irgendwie doof.
Nö.
Und wenn die mitkriegen, das, was die Claudia vorher gesagt hat, dass eben die Reichen, sage ich jetzt mal, das nicht essen wollen, weil es eben nicht deklariert ist und weil man nicht weiß, was für Tiere und wie armen Pferde und so. Und ihnen wird es dann angeboten, das ist ja schon ein Stück weit entwürdigend, ja, weil wir kriegen das jetzt, weil die gut verdienen, also, die wollen das nicht.
Nee, so meine ich das gar nicht, sondern ich meine, jetzt sagen wir bei den Reichen, die können sich ja auch aussuchen, entweder ich esse es oder ich esse es nicht. Mhm. Das meine ich damit, dass man diese Entscheidung dann...
Ich meine, das andere wäre auch gewesen, wenn wir das genommen hätten, wären wir wahrscheinlich so zugeschüttet worden, dass wir nachher die Müllentsorgungskosten gehabt hätten, weil es niemand gekauft hätte oder vielleicht ein paar Leute, ja.
Also wie ist es, die Lebensmittel, die quasi übrig bleiben am Ende vom Tag oder am Ende der Tage, die müssen dann entsorgt werden?
Die müssen entsorgt werden. Wir haben dann auch verschiedene Möglichkeiten, das zu entsorgen. Aber es kommt doch auch bei uns noch einiges in die Biotonne, was dann Geld kostet.
Muss es besonders entsorgt werden, oder?
Nee, das muss jetzt nicht besonders entsorgt werden, aber es gibt zum Beispiel so Salat und so, das kann man noch an irgendwelche Tiere abgeben. Aber es geht dann schon weiter bei Orangen, Zitronen und so weiter, wenn die dann verfault sind. Das kann man dann auch nicht irgendwo hingeben.
Ja, ja. Natürlich. Jetzt haben wir es die ganze Zeit davon gehabt, wie kommen die Lebensmittel in den Laden, aber da kommen ja auch die Leute, die da einkaufen. Ja. Was für Erfahrungen machst du denn dort mit Leuten, die zum Beispiel das erste Mal kommen, oder wie lange gibt es da einen Einblick, wie lange es dauert, bis sich jemand zur Tafel traut, sage ich mal in Anführungsstrichen?
Also ich meine, da kann ich keine Zahlen nennen, aber ich kann sagen, was in Gesprächen immer wieder rauskommt. Es gibt Leute, die haben eine sehr große Hemmschwelle zu kommen und andere gar nicht. Ja. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, wo die Menschen herkommen, was sie für Erfahrungen gemacht haben. Also ich denke, Leute, die jetzt nicht in Deutschland schon immer gewohnt haben, die tun sich leichter, damit zu kommen, weil auch jetzt nicht die nachbarschaftliche Kontrolle da ist. Und wir hatten ja früher den Tafelladen in der Keplerstraße und dann standen die Leute quasi vor dem Laden auf der Straße und hatten einfach auch Angst, irgendjemand könnte vorbeifahren, könnte sehen, dass sie da einkaufen müssen. Und mittlerweile sind wir ja in der Schaffnerstraße beim Bürgerhaus Mitte im Hinterhof, der auch nicht einsehbar ist. Und das Interessante ist, dass sich in dieser Zeit die Zahl der Kunden verdoppelt bis verdreifacht hat. Und es hat nichts damit zu tun, dass sich die Zahl der Armen oder ja der Berechtigten in dem gleichen Zeitraum verdoppelt bis verdreifacht hätte. Das überhaupt nicht, sondern dass einfach die Scham gesunken ist. Die Scham gesunken ist und der finanzielle Druck gestiegen ist. Weil wenn man so den Hartz-IV-Satz sich anhört, dann denkt man auf den ersten Blick, ja, das können wir ja gut von leben. Aber die meisten Menschen, die bedenken nicht, dass zum Beispiel auch die Energiekosten Teil sind von dem Hartz-IV-Satz. Und jeder weiß ja, wie die Energiekosten zu Hause steigen. Ja, aber die steigen, der Hartz-IV-Satz, der steigt ja nicht automatisch mit. Oder medizinische Versorgung. Ich meine, was gibt es heute noch auf Rezept? Vieles muss man frei dazu kaufen. Und das sind Sachen, da denkt man nicht dran normalerweise. Aber da geht immer mehr Geld weg und es bleibt immer weniger übrig für Lebensmittel. Und deshalb sage ich, steigt einfach so der finanzielle Druck auf die Menschen. Und ja, durch diese neue Situation, dass wir jetzt so einen versteckten Eingang haben, sinkt auch die Scham und deshalb kommen mehr Kunden.
Aber ist ja eigentlich schon was Dramatisches, dass man sich schämt, aus Angst gesehen zu werden, sowas in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ist es denn, diese Scham kommt zum einen natürlich von der betroffenen Person, aber ist doch eigentlich gesellschaftskritisch erzeugt dann, oder? Weil, also ist es ein schwäbischer Brauchtum, dass man da besonders schaut oder mit dem Finger zeigt? Oder wurden da euch ja schon Geschichten erzählt, wie es da Leuten ergangen ist, dass da Kontakte abgebrochen sind?
Ich denke, also Armut ist in Deutschland einfach was unheimlich schambesetztes. Das hat was mit einer gesellschaftlichen Wertung zu tun. Und ich denke letztendlich so dieser Gedanke, wer arm ist, hat ja auch ein bisschen selber Schuld. Ja, und der reich ist und sich vieles leisten kann, das ist der Erfolgsmensch und der ist der Gute. Und der arm ist, ist so ein bisschen der Versager. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema Armut, den man auch noch mit berücksichtigen muss. Also nicht allein dieses materielle Problem, was man tatsächlich hat, das fand ich gut, was die Claudia gesagt hat mit den Energiekosten, sondern letztendlich ja auch immer dieses Gefühl zu haben, ich komme zu kurz und ich habe was nicht richtig gemacht im Leben. Weil alle anderen können sich ja das und das und das leisten, nur ich nicht. Mhm. Ja.
Dabei ist man ja gar nicht so allein, wie man sieht, wenn man weiterkommt. Ja. Was das genau nochmal bedeutet mit der Armut und was damit einhergeht und auch was du, Karin, für Erfahrungen machst im Obdachlosenheim, da sprechen wir gleich drüber. Würde ich sagen, wir spielen noch ein kurzes Musikstück und sind dann gleich zurück bei FreeFM mit der Plattform. Zurück bei der Plattform auf FreeFM. Heute habe ich zwei Studiogäste. Zum einen Claudia Steinhauer. Sie ist zuständig für die Ulmer Tafel. Und zum anderen Karin Ambacher. Karin, du bist zuständig für das Übernachtungsheim hier in Ulm für Obdachlose. Da dürfen auch nur Obdachlose übernachten, oder?
Ja, im Regelfall ja. Mhm.
Was siehst du da tagtäglich? Muss man sich das jetzt wirklich so vorstellen, wie man diese Vorurteile hat? Betrunkener Mann, ungepflegt, riecht nicht gut, macht Ärger und übernachtet da jetzt?
Nein. Nein. Also es gibt natürlich diesen ganz klassischen, ich sage jetzt mal bewusst Wohnungsloser, Obdachloser ist so ein ganz altmodischer Begriff. Heute sage ich, wird es unter Wohnungslos in der Fachsprache davon geredet. Und natürlich gibt es diese Menschen, die einfach ein ganz großes Suchtproblem haben und aufgrund dessen einfach verwahrlosen und einfach vielleicht auch schlecht riechen und sich auch nicht mehr so pflegen und einfach auffallen. Aber es gibt sehr viele Menschen, denen man das gar nicht ansieht, dass sie bei uns sind, die nach außen hin einen ganz normalen Eindruck machen und die halt trotzdem durch diverse Probleme, Schicksalsschläge, Vorkommnisse einfach ihre Wohnung verloren haben und jetzt im Übernachtungsheim sind.
Aber sind schon oftmals ohne Job? Oder gibt es auch so Leute, die noch einem Job nachgehen, damit das nicht rauskommt? Und
es war, also ich bin ja, wie gesagt, ich habe das glaube ich schon gesagt, sehr lange im Übernachtungsheim, deswegen kann ich das jetzt auch inzwischen beurteilen. Also ich denke, es war bis vor 20 Jahren so, dass, also bis vor 3 Jahren, falsch rum, dass also viele, sehr viele keine Arbeit hatten. In den letzten Jahren beobachten wir überall, also nicht nur in Ulm, sondern auch die Kollegen in Stuttgart, Karlsruhe und so weiter, ein Phänomen, was es eigentlich früher, was ich aus den USA immer gehört habe, dass nämlich Menschen in Arbeit sind, ja, aber leider Gottes so wenig verdienen, dass sie sich die in Ulm wirklich teuren Mieten einfach nicht leisten können und gar nicht die Chance haben, Wohnraum zu mieten, ja, weil es in Ulm einfach sehr viele Leute gibt inzwischen, die einfach für unter Mindestlohn im Moment sogar noch arbeiten, also zwischen 8 Euro und 8,20 Euro und somit ein monatliches Einkommen haben zwischen 800 bis 950 Euro netto. Also davon also eine Wohnung zu unterhalten, Mietkosten, Heizkosten zu bezahlen, Energiekosten und arbeiten zu gehen, das ist relativ schwierig, ja. Und deswegen kann man jetzt eigentlich feststellen, dass jetzt, heute Statistik gemacht, sagt ein Drittel, geht arbeiten. Ein Drittel geht arbeiten und die restlichen 2 Drittel gehen nicht arbeiten.
Das ist ja jetzt wirklich überraschend. Das entspricht ja jetzt überhaupt nicht dem Klischee.
Das ist aber eine Realität.
Wie geht man damit um mit diesen persönlichen Schicksalen? Also ich stelle mir das ganz schrecklich vor, wenn da jemand arbeiten geht, quasi sich in die Gesellschaft eingliedern möchte, aber es fehlt da an finanziellen Mitteln und es wird ja auch dann schambehaftet sein, im Obdachlosen, in der obdachlosen Unterkunft übernachten zu müssen.
Ja, das ist für die Leute schambehaftet. Also zum Teil weiß ich, dass die das ihren Arbeitgebern nicht sagen. Und dass die irgendwie wo gemeldet noch sind, wo halt bei einem Freund oder bekannt ist, dass die Frauenstraße 123 nicht auftaucht, ja. Und zum Teil ist es aber auch so, da bewundere ich sie dann auch wieder, dass sie einfach die Hoffnung nicht aufgeben und sagen, ja, irgendwann kriege ich das hin, ja. Also vielleicht kriege ich ja doch nochmal eine Festanstellung, also die so wenig verdienen, das ist häufig eben Zeitarbeit, ja. Und die einfach so diese Hoffnung haben, letztendlich dann doch nochmal, sag ich jetzt mal, aufzusteigen und dann mehr Geld zu verdienen und dadurch eben doch nochmal Wohnraum zu bekommen.
Wie ist das mit, man kann ja auch beim Amt zum Beispiel Wohngeld beantragen und solche unterstützenden Maßnahmen?
Die Wohngeldgrenzen sind natürlich auch nicht mehr unbedingt angemessen zu dem, was in Ulm einfach der Mietraum kostet, weil diese Grenzen werden alle 3-4 Jahre angepasst, aber diese Entwicklung ist ja viel dynamischer, wie sich die Mieten hier in Ulm entwickeln.
Wie gehst du damit um? Nimmst du das mit nach Hause?
Mich ärgert schon ein bisschen, wenn ich so mitkriege, dass auf der einen Seite eine Luxuswohnung nach der anderen entsteht und also Leute sich das kaufen zur Geldanlage und auf der anderen Seite Menschen einfach arbeiten gehen und Mühe haben, sich einen normalen Wohnraum zu bekommen.
Gibt es bei euch auch Familien, die da wohnen?
Nein, Gott sei Dank nicht, sondern sobald Kinder im Spiel sind, schaltet sich das Jugendamt ein. Und im Regelfall wird es in Ulm so gehandhabt, dass also die, wenn eine Familie da Probleme hat mit der Miete oder sonst was oder auch andere, dass da eben über das Ordnungsamt geguckt wird, dass die Familie die Wohnung gar nicht verliert. Weil das wäre ja, das ist ja ein Fass ohne Boden, was dann losgeht.
Wir haben jetzt gehört, also ungefähr ein Drittel, wir wollen uns nicht darauf festlegen, aber auf jeden Fall größerer Teil, als man denkt, ist sogar, geht sogar arbeiten, kann sich eine Miete nicht leisten, lebt dadurch in der obdachlosen Unterkunft. Und wer sind die anderen zwei Drittel, die so übernachten bei euch?
Also die Menschen, die bei uns übernachten, sind eben die, die jetzt nicht arbeiten können. Und das sage ich ganz bewusst so. Menschen, die eine Multiproblemlage haben. Das heißt, dass da häufig verschiedene Geschichten zusammenkommen. Das häufig von der Biografie her schon, also wirklich aus prekären Verhältnissen stammen oder Heimkinder sind. Was dann auch häufig reinspielt, sind Suchtprobleme. Sei es jetzt Alkohol, bei den Jüngeren auch sehr viele Drogensachen. Und was häufig auch noch dazu kommt, sind psychische Erkrankungen. Ja? Also meistens sogar die Kombination von drei. Prekäres Herkunftsverhältnis, Suchtprobleme und psychische Auffälligkeiten bis hin zur psychischen Erkrankung.
Wie handelt man das jetzt? Angenommen, da ist jemand schizophren und daneben liegt jemand mit einem Alkoholproblem und der nächste hat ein Drogenproblem. Also wie handelt man das? Weil da wird es ja auch oft irgendwie zu Konflikten wahrscheinlich kommen.
Die Menschen handeln das selber untereinander erstmal. Da machen wir jetzt gar nicht so viel. Beziehungsweise klar gibt es, dass man dann schon versucht, wenn es Konflikte gibt, dass man einfach versucht, die zu lösen, Lösungen zu finden, dass die Leute dann miteinander klarkommen. Und wenn es dann eben eskaliert oder sonst was, dann muss man einfach auch mal sagen, stopp, geht nicht mehr. Ja? Aber im Großen und Ganzen, die Leute handeln das, weil wir haben sehr große Zimmer. Also wir haben zum Teil 10-Bettzimmer. Und natürlich müssen die Leute in diesen 10-Bettzimmern miteinander auskommen. Und das ist sicher nicht so einfach. Also wenn man sich nur vorstellt, man selber sollte mal das nächste halbe Jahr in der Jugendherberge schlafen.
Mit 10 also Betten. Dann gäbe es in meinem 10-Bettzimmer bestimmt Tote.
In meinem auch. Ja, es ist sehr schwierig. Es ist, und es kennen sich die, wenn man muss sich es einfach mal versuchen vorzustellen. Dann hat man auch eine Vorstellung, was da eigentlich wie es ist. Ja.
Gibt es denn da, also angenommen, Sie können es nicht selber lösen, ich sage jetzt mal, der Schizophrene macht den Depressiven fertig, jetzt einfach mal, um ein Bild zu erzeugen, gibt es dann
Also wir Maßnahmen? Versuchen dann, wenn wir wirklich merken, dass zwei überhaupt nicht miteinander klarkamen, dann versucht man zu entzerren und sagt, der eine kommt in das Zimmer und der andere kommt in das Zimmer.
Ja, das wäre,
weil klar, manchmal hilft es ja schon, wenn man den anderen nicht sehen muss, ja, dann ist ja schon mal der erste Wut weg, ja. Letztendlich aber eine Lösung haben wir natürlich auch nicht, weil dieses Übernachtungsheim an sich einfach sehr diese Strukturen hat und diese Größe der Zimmer hat und wir letztendlich halt versuchen müssen, da das Beste draus zu machen und die Leute mit.
Gibt's da, wird da auch mal ein Hausverbot dann ausgesprochen, wenn jetzt jemand sich mehrmals daneben benimmt und keine Einsicht zeigt?
Das muss so sein. In so einem Haus braucht es Regeln. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, dann muss es auch sein, dass das deutlich gemacht wird, dass das nicht geht.
Ich habe mal eine Reportage gesehen, beziehungsweise ein Buch gelesen von Günther Wallraff. Und er war auch ein Jahr, glaube ich, auf der Straße als Obdachloser. Oder als Wohnungssuchender, Wohnungsloser und hat da sich auch mit vielen anderen unterhalten, die auf der Straße leben. Und da waren welche bei, die haben gesagt, ich schlafe lieber auf der Straße als im Obdachlosenheim, weil dort werden mir die Sachen geklaut und da sind so viele gewalttätige Leute. Also wie kommt diese Aussage? Weil es ist ja doch, also Obdachlosenheime sind ja prinzipiell auch, ja nicht überwacht, möchte ich jetzt nicht sagen, aber das sind auch Ehrenamtliche oder Angestellte, die ein Auge drauf haben, wer da ein- und ausgeht, oder? Wie kommt es denn zu solchen Aussagen? Das ist ja schon was Extremes.
Also wenn ich mich recht entsinne, ich habe das damals auch gesehen, klar, interessiert man sich natürlich dafür, war es zum Teil unbetreute, und das gibt es. Es gibt nach wie vor unbetreute, kleinere Übernachtungsheime. Und dann ist dann natürlich sehr schnell eine Art Willkür entsteht. Ich möchte aber jetzt nicht sagen, also wir haben, bei uns ist es 24 Stunden besetzt. Also es ist immer jemand da, der da auch die Aufgabe hat, dafür Sorge zu tragen, dass es eben nicht eskaliert und dass es eben nicht irgendwo einen Platzhirsch gibt, der plötzlich bestimmt, was alle zu tun haben. Aber es ist bei uns natürlich auch nicht auszuschließen, dass das ein oder andere vorkommt. Und dafür gibt es eben dann die Hausregeln, um zu reagieren. Und ich muss jetzt auch sagen, es ist den Leuten auch wichtig. Also den anderen, die da zuschauen, ja, die empfinden das als furchtbar, wenn eben da keine Reaktion kommt. Sondern für sie ist es ganz wichtig, dass innerhalb dieses Systems auch wieder eine gewisse Ordnung ist, nach der sie sich richten können.
Was ja auch Sicherheit ja, vermittelt. Sich,
was für die Leute dann auch Sicherheit ist.
Du hast mir schon vorher im Vorgespräch gesagt, und es hat mich ja ziemlich überrascht, ihr habt mehr Betten als Obdachlose. Also meistens, sagen wir es so, meistens.
Ja.
Das hat mich ja überrascht, weil also von dem, was ich so kenne, ist es ja meist so, dass ich habe mir so vorgestellt, dass sie da anstehen müssen, um rechtzeitig ein Zimmer zu kriegen. Da heißt, um 5 Uhr muss man anstehen, und wenn es voll ist, ist voll. Wie funktioniert es bei euch, dass da so ein guter Ausgleich herrscht? Ist da die Stadt Ulm so engagiert, dass die sagt, wir haben hier genug Betten zur Verfügung gestellt? Oder ist es, weil es keine Großstadt ist? Weil also so meine Vorstellung ist ja nicht ganz falsch, oder? Mit diesem Bettsichern.
Es ist nicht eindimensional, es hat mehrere Dimensionen. Ja. Also ich denke, das Thema Großstadt spielt eine Rolle. Je größer die Städte, desto attraktiver sind sie, immer. Und das heißt, ich weiß, dass es in größeren Städten, zum Beispiel in Berlin und so weiter, eben schon ein Problem ist, während es hier bei uns, und jetzt sage ich das Zweite, reicher Süden, ja, also wir leben immer noch im Speckgürtel von Deutschland, ja, und es macht sich eben dann auch so bemerkbar, dass die Zahl der Wohnungslosen nicht ganz so hoch ist, denke ich, wie jetzt in Ballungsräumen wie Nordrhein-Westfalen oder Hamburg oder so oder Berlin. Und ich denke, das Dritte ist ja letztendlich, dass Wohnungslose natürlich auch erst zu uns kommen, im Regelfall, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Das heißt, solange ich im Bekanntenkreis und Freundeskreis noch die Möglichkeit habe, dass ich da mal auf dem Sofa schlafe oder dass ich da mal irgendwie bin, ist es dem immer noch vorzuziehen, als wenn ich im 10-Bettzimmer liege. Ja? Und das schon noch also ein Stück weit auch so ein Auffangbecken ist, und dass die Zahl, die jetzt hier direkt bei uns erscheint, ja, wohnungslos, dass die Zahl der Menschen, die in prekären Wohnsituationen sind, also wo es schwierig ist, wesentlich höher ist als das, was bei uns tatsächlich aufläuft.
Und ein Grund wird wahrscheinlich auch wieder diese Scham sein, oder?
Ja, natürlich. Also das ist für die Leute, wenn sie das erste Mal kommen und uns nicht kennen, natürlich, dieses Haus hat eine ganz hohe Schwelle. Ja? Weil das weiß jeder Ulmer, die Frauenstraße 123, das ist keine gute Adresse. Ja? Und ich glaube, selbst ich müsste mich überwinden, wenn ich da jetzt reingehen müsste. Ja? Also das ist nicht schön, das ist nicht schön.
Wobei wir natürlich schon oft gehört haben, wenn dann Leute gekommen sind, dass sie sagten, wenn ich gewusst hätte, dass das so hier ist, wäre ich schon früher gekommen. Also diesen Satz habe ich schon öfters gehört.
Ja, natürlich, das
also
stimmt auch.
Gerade
ja.
Wenn Frauen zu uns kommen, weil Frauen ja doch meistens versuchen, sich mit irgendwelchen ominösen Beziehungen über Wasser zu halten, bevor sie dann kommen und sich da in unangenehme Abhängigkeiten geben. Ja. Und gerade von Frauen hört man immer wieder den Satz, ja, ich wollte ja nicht hierher, aber jetzt muss ich, aber wenn ich gewusst hätte, dass es doch so angenehm ist, ja, wäre ich früher gekommen.
Dieses Thema Armut, das ist ja nicht nur ein Thema, was das Bankkonto betrifft, wenn da zu wenig drauf ist, sondern da schwingt ja ganz schön viel mit, Karin. Du hast vorher auch mal zu mir gemeint, irgendwie, wenn man einen Ausflug macht.
Also das Thema Armut hat wirklich mehrere Dimensionen. Also zum einen eben das Finanzielle, zum anderen hat es aber auch was mit Selbstwertgefühl zu tun, hat es was mit Freizeitpädagogik zu tun oder mit Freizeitverhalten zu tun, hat was mit Bildung zu tun.
Und also eine sehr erschütternde Geschichte, die das ziemlich deutlich macht, ja, das war einer unserer ersten Ausflüge, weil wir machen ja dank Aktion 100.000, wo wir immer wieder Spendengelder bekommen, auch 2 bis 3 Mal im Jahr Ausflüge mit einem Teil unserer Wohnungslosen. Also die waren, da waren Leute dabei, die aus Ulm waren, muss man dazu sagen, und die das erste Mal in ihrem Leben in den Bergen waren und die auch ganz angetan und auch erschüttert waren, dass das so schön ist, ja. Und das sind jetzt mal 70, 80 Kilometer, ja, und die waren wirklich noch nie dort. Und da sieht man einfach, was Armut eigentlich letztendlich heißen kann, ja. Für andere Menschen ist normal, jedes zweite Wochenende mal hopp, fahren wir ins Allgäu, gehen wir Skifahren, langlaufen, Bergsteigen. Und für manche Menschen ist es eben das erste Mal im Leben, wenn sie 50 Jahre alt sind, dass sie selten die Berge sehen.
Karin Claudia, eure Arbeit, wie prägt die euch denn privat?
Ja, man wird genügsam, man wird bescheiden und man versteht oft die Probleme anderer Menschen nicht mehr oder was die als Probleme sehen, weil man selber halt so viel richtige, wirkliche Probleme sieht im Berufsalltag. Und dann ist alles andere wirklich unbedeutend, wenn es wieder um das neue Auto geht oder die neue Reise all-inclusive irgendwo. Ja, also es macht einen zufrieden.
Wie geht's bei euch weiter? Braucht ihr weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter? Hat es da genug? Oder gibt es auch Privatspender, die sagen können, hey, ich habe immer zu viel, irgendwie, ich schmeiß jedes Mal mein Essen weg, kann ich eigentlich auch bei der Tafel vorbeibringen?
Ja, also Ehrenamtliche brauchen wir immer. Und was wir gerade besonders brauchen, sind Fahrer, Fahrerinnen, die einen Kleinbus fahren können, der natürlich vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellt wird, weil ich ja vorhin schon sagte, wir haben 4 Busse pro Tag im Einsatz. Wir brauchen also 8 Personen, die diese Busse besetzen, von morgens 8 bis 14, 15 Uhr. Und da ist uns wirklich jeder willkommen, der uns unterstützen möchte. Aber auch genauso brauchen wir Ehrenamtliche im Tafelladen, die helfen, Gemüse zu sortieren oder Brot zu verkaufen. Aber auch Köchinnen, Köche bei der Ulmer Tafel, entweder Leute, die auch ja, für viele kochen können, die wissen, wie man für 30 Portionen würzen muss, aber auch jemand, der sagt, das kann ich nicht, aber ich schnippel gerne, so quasi als Beikoch. Jederzeit werden die mit offenen Armen empfangen bei uns.
Mögt ihr noch eure Webseite durchgeben für alle, die noch mal was nachlesen möchten oder sich noch mal informieren möchten?
Ja, das ist www.drk-ulm.de und da ist alles zu finden.
Dann danke ich euch für den ganz neuen Blick auf eine Gruppe, die man eigentlich nicht so auf dem Schirm hat in der Gesellschaft. Das war wirklich sehr informativ und überraschend. Vielen Dank.
Wir danken für die Einladung.
Danke fürs Vorbeikommen. Ja. Das war die Plattform auf FreeFM. Mein Name ist Carmen Santiago. Ich bin auch verantwortlich für die Technik.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 100.